Ihr Lieben, wir wollen miteinander heute Morgen das erste Königsbuch aufschlagen, und zwar das 18. Kapitel aus dem ersten Königsbuch, wo wir den Elia nun auch begleitet haben, wie er auf diesem Berg auch für Gott stritt, im Auftrag Gottes diesen Wettkampf mit den Baalspriestern abhielt und offenbarte, es ist der Herr, der allein Gott ist. Es gibt keinen anderen Gott. Der Herr, er hat es also bewirkt, dass das Opfer durch sein Feuer auch angezündet wurde. Und sogar das Volk war dann in der Lage zu sagen, der Herr ist Gott. Das war ja dann auch ihre Reaktion. In Vers 39, Kapitel 18 lesen wir davon. Sie rufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wir wissen nicht, wie wirklich es in ihrem Herzen ausgeschaut hat. Einmal zu rufen, der Herr ist Gott, reicht leider nicht aus. Es bedarf doch auch der Treue, und es bedarf des Ausharrens, des Glaubens, ja, es bedarf der Gnade. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und nun bittet der Elia, dass Gott Regen schenken möchte. Denn es war ja eine Hungersnot, und das Volk nach 3,5 Jahren Dürre, die waren alle miteinander sehr angegriffen, litten, viele waren wahrscheinlich gestorben. Ja, es war ein großes Leid in dem Volk. Ein Leid, was sie sich aber selbst auch verschuldet hatte, dadurch, dass sie dem Herrn nicht vertraute, sondern ihre Baale vertraute. Sie vertraute alle möglichen Dinge, aber vertraute nicht dem Herrn. Und so hat er sie in dieses Gericht gebracht. Und hat sie nun auch spüren lassen, was es heißt, ohne Gottes Hilfe zu sein. Nun aber bittet der Elia um Regen, und der Regen kommt. Und da sind wir auch stehen geblieben. Ich lese noch mal vor aus dem 1. Königsbuch, Kapitel 18, ab Vers 43 bis Vers 46. Und er, der Elia, sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schaue zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin. So geschah es 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Ich habe schon letztes Mal gesagt, der Strecke vom Karmel bis hin zum Jezreel circa 30 Kilometer. So, jetzt möchte ich aber am Anfang noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, dein Wort ist für uns in unserem Leben, ja, es ist so wichtig für unsere Wege, für unsere Woche, für unser Leben mit dir und für unser Leben in dieser Welt. Wir sind von uns aus nicht so gut darin, dein Wort aufzunehmen und es zu bewahren und daraus zu leben. Wir brauchen deine Hilfe, Herr, wir brauchen deine Gnade. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns gnädig bist, dieses, dein Wort in unsere Herzen doch auch zu pflanzen, dass es dort aufgeht und viel Frucht bringt zu deiner Ehre. Hilf du dazu, Herr Jesus Christus, leite an durch deinen Geist in deine Wahrheit. Amen. Wir haben hier zwei Dinge und diese zwei Dinge wollen wir miteinander auch betrachten. Zum einen haben wir hier einen gewaltigen Regen. Ich glaube, nach diesem Sommer ist Regen für uns auch etwas geworden, was vielleicht viel mehr Bedeutung hat als in manch anderem Sommer, der vielleicht dann auch mehr verregnet war. Ein gewaltiger Regen. Aber wir haben hier auch einen gewaltigen Lauf. Davon wird uns extra berichtet. Manch einer fragt sich ja, was soll ich denn damit anfangen? Der Elia läuft vor dem Ahab her. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen, warum das dann überhaupt auch dasteht und warum es heißt, die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seinen Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Wenn der Satz nicht in der Bibel wäre, wäre für mich eigentlich auch kein Problem. Ich glaube, dass so ganz arg viele denken, das brauche ich nicht unbedingt lesen und hören, das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun. Ich hoffe, dass ich euch mit Gottes Hilfe es zeigen kann, dass es sehr wohl mit unserem Leben etwas zu tun hat. Aber wir beginnen bei diesem Regen. Ich lese es nochmal, diesen 45. Vers. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Ihr sagt mir jetzt, also das ist ja das Selbstverständlichste, dieser Regen. Denn daran gibt es ja nichts Außergewöhnliches. Es ist ja etwas, was wir schon hunderte Mal, tausende Mal erlebt haben. Ein Wind kommt, der Himmel verfinstert sich, schwere, große, dunkle Wolke ziehen heran und es regnet. Was ist an dem Regen schon außergewöhnlich? Ich möchte euch es zeigen anhand von einem einfachen Text aus dem Alten Testament, wie außergewöhnlich es ist, dass wir Regen haben dürfen. Und dazu müssen wir ganz kurz zu dem 1. Mosebuch zurückkehren, ins 8. Kapitel. Schlagt ruhig mit auf, es ist eine schöne Sache, die Blätter der Bibel zu hören, wie sie dann eben auch so aufgeschlagen werden. Dort steht im 8. Kapitel ab Vers 20 folgendes. Nach der Flut, der große Flut, war alles zerstört. Gott hat wirklich gerichtet. Die Menschen wollten es ja nicht glauben. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie verheirateten sich und sie lachte den Noah aus. Du mit deiner Predigt. Ach, was ist das? Wir wissen das doch besser. Dann kam der Regen, die Sintflut kam. Und Noah und seine Familie wurden mit den Tieren zusammen, die Gott ausgesucht hatte, gerettet. Und alle anderen kamen in der Flut um. Und dann steigt Noah nach der Flut aus der Arche und tritt in eine Welt hinein, die zerstört war. Ihr müsst euch mal 5 Minuten hinsetzen und euch vorstellen, wie die Welt damals für den Noah ausgesehen hat. Wie schrecklich das für ihn war. Und Noah macht dann in diesem Augenblick etwas, was sein Vertrauen in den lebendigen Gott aufzeigt. Sein Vertrauen zu dem kommenden Erlöser ganz klar auch werden lässt. 1. Mose 8, Vers 20, Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Noah wusste darum, dass der kommende Erlöser ein Opfer bringen würde, was eben auch für ihn jetzt schon ein Segen sein konnte. Darauf vertraute er vollkommen, auf dieses Opfer. Darum brachte er diese Tiere dar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Bitte glaubt nicht, dass der Herr nun sich hinsetzt. Jetzt will ich es mal einfach bildlich darstellen, an den Tisch und diese Tiere verspeist. Das ist ja abstrus, wenn man diese Vorstellung hätte. Es geht hier um das, was diese Tiere vorschatten, was sie im Grunde genommen symbolisch darstellen. Dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und wenn hier die Rede davon ist, dass der Herr den lieblichen Geruch eben gerochen hat, dann geht es genau darum. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen. Jetzt kommt es. Jetzt kommen wir zu unserem Rege. Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Ich bleibe hier kurz stehen. Wir haben uns so sehr an Gottes Gnade, an seine allgemeine Güte gewöhnt, dass wir sie als selbstverständlich erachten. Wir kleiden uns, wir essen und trinken, wir wohnen. Ich glaube, niemand von uns muss irgendwo unter einer Brücke schlafen. Für uns ist das selbstverständlich. Wir müssen begreifen und verstehen, dass das nicht das ist, was wir verdient haben, sondern dass wir das, was wir jetzt haben in Gottes allgemeiner Güte, nur auf der Grundlage des Werkes Jesu Christi vorhanden ist. Und damit meine ich jetzt Regen, Ernte, Aussaat, Frucht, all die Güter, die wir auch bekommen in unserem eigenen Leben. Wenn ihr heute euch kleiden könnt, dann nur aus dem Grund, weil der Herr Jesus Christus am Kreuz ein Opfer gebracht hat, welches diese allgemeine Güte und Gnade bewirkt. Dass der Herr nicht sofort alles gerichtet hat und verflucht hat. Und wir sofort gerichtet und verflucht werden. Denn eine einzige Sünde reicht ja aus, um uns vollkommen auch zu richten und uns vollkommen zu verfluchen. Also, das ist wichtig zu verstehen. Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Dazu gehört der Regen. Aber es ist nichts Selbstverständliches. Wenn wir also durch unseren Garten gehen, wenn wir so in unseren Geldbeutel schauen, wenn wir nun auch Dinge bekommen und erhalten, wodurch wir leben können, ganz allgemein das natürliche Leben, ich meine jetzt gar nicht das geistliche Leben zuallererst, sondern das natürliche Leben, dass wir noch leben können, dann nur, weil der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und der himmlische Vater auf Grundlage dieses Opfers, was er gebracht hat, auch die Welt erhalten hat damals. Dass sie nicht sofort ins Gericht gekommen ist. Wenn ihr euch in irgendeiner Weise in der vergangenen Woche gefreut habt, dann ist es nur dieser allgemeinen Güte Gottes zu verdanken. Und nicht, weil ihr irgendetwas Besonderes seid. Nicht, weil ihr in irgendeiner Weise etwas ganz toll gemacht habt. Versteht ihr? Der Zusammenhang, wir müssen es begreifen, wie sehr wir von der Güte Gottes leben. Das werde am Ende all die, die Jesus Christus ablehnen, bekennen müssen, dass sie nur durch ihn
alles bekommen haben, was sie überhaupt erhielten in ihrem Leben. Sie werden nicht sagen können am Ende, du bist ungerecht und du bist jemand. Wir haben es ja gelesen, Matthäus 25, dieser eine Knecht, der gesagt hat, du bist ein harter Herr, du tust schon quasi einsammeln, wo du gar nichts ausgestreut hast. Das lehrt uns der Satan, so zu reden. Satan ist derjenige, der diesen Zweifel, diesen Unglaube in unserem Herzen ausbreiten möchte. Aber Gottes Wort erklärt uns, was du hast, alles, was du besitzt, alles, was du tun darfst, muss dich zum Heiland bringen. Soll dich zum Heiland bringen, soll dich dahin bringen zu sehen, dass es seine Gnade ist. Und du brauchst nicht nur dieses Leben, Essen und Trinken und Kleidung und diese kleine Freude des Alltags, du brauchst mehr. Die allgemeine Gnade und Güte soll dich eigentlich hin zum Kreuz bringen, um zu entdecken, dass dort das viel Größere noch geschehen ist, nämlich dass dort ein Ausweg für dein Elend und für dein Verderben, für deine Verdammnis auch gefunden wurde, durch das Opfer, was der Herr Jesus Christus gebracht hat. Ist es uns klar, jeder einzelne Regentropfe soll uns an den Herrn Jesus Christus und an seine Güte erinnern. Aber dieser Regen, von dem wir hier lesen, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Dieser Regen, von dem wir hier lesen, der war für die Leute, die ihn auch dann erlebt haben, zuallererst einmal eine wunderbare Angelegenheit. Sie sahen, wie er auf ihre Felder fiel, wie die Tiere wieder zu trinken hatten. Und sie bemerkte, wie aus dem Erdboden heraus wieder die Frucht zu wachsen begann. Gottes gewaltiger Regen. Frucht. Im 5. Mosebuch wird einmal dem Volk Israel, und jetzt wollen wir einfach mal uns an die Stelle des Volkes Israel stellen, wird ihnen Folgendes gesagt. Und da ist auch die Rede von dieser Frucht und von dem Regen. 5. Mose 11, Vers 14, da heißt es in folgender Weise, ich lese ab Vers 13, wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr dem Herrn euren Gott liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, dein Most und dein Öl einsammeln kannst. Gott hatte für das Volk Israel von Anfang an diesen Zusammenhang klar gemacht. Diesen Zusammenhang, dass ihr Leben als solches ganz abhängig ist davon, wie sie sich zu ihm stellen. Also, er sagt im 5. Mosebuch zum Beispiel, wenn ihr euch von mir abwendet, dann werde ich euch ins Gericht bringen. Ihr werdet krank werden, ihr werdet in die Gefangenschaft geführt werden, ihr werdet keine Fruchtbarkeit mehr haben, ihr werdet also gar keinen Erfolg mehr haben. Es gibt einen Zusammenhang für mein eigenes Leben, ein ganz kräftiger Zusammenhang ist da, zwischen meinem Leben, wie ich es erfahre, und meiner Gemeinschaft, die ich mit dem Herrn Jesus Christus habe und durch ihn auch mit dem himmlischen Vater. Ist es uns klar, wenn wir hier im 1. Königsbuch von dem Regen auch nun höre, den Gott schenkt, dann erinnert uns das daran, dass dieser Rege eigentlich nichts anderes ist wie eine Botschaft, die er mir persönlich gibt. Mit der Frage, liebst du mich von deinem ganzen Herzen? Dienst du mir mit deiner ganzen Kraft? Manch einer von uns fragt sich in seinem eigenen Leben, warum ist es nur so schwer? Gott antwortet uns hier. Er sagt uns, ich möchte ja nicht dein Leben so leicht machen, wie es nur irgendwie geht. Ich kann dir zwar Prüfungen nicht ersparen, aber ich habe so viel Segen, so viel Rege für dich bereit, dass du gar nicht in der Lage bist, den aufzunehmen in all seiner Fülle. Ich möchte in dir geben, diesen Rege. Ich möchte dir diesen Segen schenken. Aber bitte denke daran, dass du mich liebst und von Herzen gerne mir dienst. Dass das miteinander zusammenhängt. Wir können nicht ohne den Herrn Jesus Christus ein Segen haben. Also ist das etwas, wo für unser eigenes Leben von großer Bedeutung ist. Wie stelle ich mich zu Jesus Christus? Nun, wenn ich ihn nicht liebe, kann ich ihn bitten, Herr, gieß die Liebe Gottes in meinem Herzen aus durch deinen Geist. Ihr könnt zwar einmal zurecht sagen und auch gegenüber dem Herrn es auch bekennen, ich kann dich ja gar nicht lieben. Das ist sicherlich richtig, das macht uns die Bibel auch klar. Wir von uns aus lieben Gott nicht, wir hassen ihn. Von uns aus sind wir nicht in der Lage dazu, ihn zu lieben. Aber der Herr Jesus ist uns nun nahegekommen und erklärt uns, wir dürfen zu ihm kommen und dürfen ihn bitten, dass er uns doch rettet und dass er uns ein neues Herz gibt und dass er uns seine Liebe schenkt. Das können wir durchaus tun. Und darum bitte ich euch, dass ihr es tut für euch, dass ihr es für euch erfahrt. Was für ein Segen, wie viel Regen, wie viel auch er euch zu geben hat. Nun will ich aber noch so ein kleines bisschen in dieser Sache weitergehen. Und zwar, wenn wir nun uns betrachten, wie das Volk Israel an diesem Tag diesen starken, kräftigen Regen wahrgenommen hat, der auf ihre Felder wieder gefallen ist. Wisst ihr, dann haben sie Hoffnung wieder bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, ein Haus, damals mehr vielleicht wie eine Hütte in unsere Augen, aber nichtsdestotrotz eine Unterkunft, wo eine Familie mit Kindern auch gelebt hat. Oma und Opa noch mit dabei zusammengelebt haben. Und nun sind 3,5 Jahre Dürre und Hungersnot an ihnen vorübergezogen. Aber an diesem Tag ist durch diesen Regen, den Gott hat auch fallen lassen in seiner Fülle, ganz neu Hoffnung in ihrem Leben aufgekeimt. Jeder einzelne Regentropfe sprach mit ihnen und erzählte ihnen eine Geschichte. Es geht jetzt weiter. Jetzt kommt wieder Frucht. Jetzt kann der Same wieder aufgehen und wachsen und er kann am Ende dann uns Früchte bringen. Hoffnung durch diesen großen, gewaltigen Regen, der sich damals ausgebreitet hat. Und wisst ihr, dass die Bibel genau dies feststellt, dass wir Hoffnung durch seinen Regen, durch sein Wasser, durch sein Lebenswasser bekomme. Ich möchte euch einen Vers hier vorlesen. Und vielleicht kennt ihr ihn sehr gut. Ich hoffe, ihr kennt ihn sehr gut. Denn er spricht von Umständen, in denen wir sehr, sehr oft auch uns befinden. Und von daher ist es schon gut, wenn man diesen Vers kennt. Da heißt es im Psalm 84, die Verse 6 und 7 in folgender Weise: Wohl dem Menschen, oder man könnte jetzt auch sagen, glücklich sind die Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Und dann heißt es über sie weiter: Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Die Stärke Gottes, sie ist es, die dies bewirkt. Diese Menschen vertrauen nicht sich selbst. Sie haben vollkommen aufgehört, sich selbst zu vertrauen und ihre Fähigkeiten. Und was sie alles jetzt tun müssen, das ist ja heute ein riesiges Problem. Viele Menschen auf dieser Erde sitzen ja nur Tag ein und Tag aus da und überlegen sich, was sie tun müssen. Anstatt dass sie zu dem Herrn Jesus gehen, sein Wort lesen und mit ihm darüber sprechen: Herr Jesus, rede doch mit mir, was ich tun kann. Sie vertrauen wirklich sich selbst, sie bemühen sich, sie verausgaben sich mit all ihrer Kraft. Das hilft natürlich nicht in irgendeiner Weise. Es bringt ihnen nicht wirklich das, was sie sich erwünschen. Und so ist es ein endloser Kampf. In diesem Kampf ermüden sie immer mehr und mehr. Und wenn der Herr Jesus dann zu ihnen kommt und sagt: Ja, willst du nicht mal zu mir kommen und bei mir auch so reinschauen, dass du hörst, was ich dir zu geben habe, dann sage sie: Weißt du, ich habe dazu keine Zeit. Ich kann das nicht, es tut mir leid. Dann sagt der Herr Jesus: Dann musst du weiter auf deinem Weg gehen. Du musst es erleben, was für ein Herzeleid es ist, ohne Gott zu leben. Habt ihr Regen, Frühregen? Habt ihr Quelle mitten in eurer Nöte, die aus sich euch auftun? Sind es unsere Erfahrungen, wenn solche durch das Tal der Tränen gehe? Und glaubt mir, wir alle gehen durch diese Täler. Wir alle gehen durch diese Tränentäler. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Das möchte der Herr Jesus Christus mir schenken. Was ist das für ein Narr, der sagt, das brauche ich nicht. Ich leide doch viel lieber. Ich freue mich doch, wenn ich leiden kann. Ich bin doch so froh, wenn ich das nicht habe. Kein Segen. Ich will doch keinen Segen. Ich will doch keinen Trost. Ich will nur eins, ich will selber Gott bleiben. Das ist der Mensch. Ich möchte selber Gott bleiben. Ich möchte selber bestimmen. Ich möchte selber mein Leben regieren. Ich dulde es nicht, dass ein anderer mir sagt, was ich zu tun habe. Ich dulde es einfach nicht. Und ich werde es nicht zulassen. Wie schrecklich ist das? Da möchte der Heiland mich segnen. Da möchte er Quelle in mein Leben hineingeben. Mitten in meiner Not, mitten in meinem Elend, mitten in meine Träne kommt er und sagt: Ich habe Regen. Ich habe Regen für dich. Und ich habe Segensquelle für dich. Sie sind da. Ihr müsst nur im Glauben zugreifen. Sie sind da für mich und für dich. Das ist ein Vers, den man erfahren und erleben kann. Und wenn man ihn erfährt und erlebt, wird Jesus Christus einem groß und man selber wird klein. Man ist dann wirklich so, wie es hier beschrieben ist: Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir liegt. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich zu Jesus gehen. Nicht, jetzt muss ich dieses Lexikon wälzen und in Wikipedia gucken und tausende mögliche andere Leute fragen. Das ist das, was die Welt macht. Das ist ihr Weg. Ich habe ein Problem. Jetzt muss ich zu dem Herrn Jesus kommen und sein Wort aufschlagen. Das ist das, was ein Kind Gottes macht. Du bist mein Schöpfer. Du bist mein König, du regierst mein Leben. Was ich heute erlebt habe, habe ich von deiner Hand her erfahren. Nun erkläre du mir, wie ich damit umgehen soll. Nun lass du mitten in diesem meinem Erleben deine Quelle fließen. Das ist gut gedacht. Das ist weise. Und dann kann der Herr Jesus mir ja auch immer noch zeigen, wie er auch Dinge, die in dieser Welt durchaus vorhanden sind, gebrauchen kann für mich, für meinen Segen.
Quelle. Gute, schöne, herrliche Quelle. Da ist Segen, da ist Kräftigung. Da ist er selbst, wie er als Regen beschrieben wird. Diesen Vers möchte ich euch auch noch vorlesen aus dem Hosea. Wir befinden uns an diesem Tag, wo ein mächtiger Regen von den Wolken herab auf das Volk Israel herniedergeht. Und in dem Hosea wird einmal dem Volk damals auch Folgendes mitgeteilt. Hosea 6, ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Die ersten drei Verse, da heißt es in folgender Weise. Hosea 6, was hat der Regen in der Bibel für eine Bedeutung? Neben dem, dass er uns Frucht bringt für unsere Äcker und wir dann nachher gut essen und trinken können. Hosea 6 kommt, Vers 1 und folgende. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Ja, er vermag das in schneller Zeit auch zu tun. So, und jetzt Vers 3. So lasst uns ihn erkennen. Ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Und dann wird er in seinem Hervorgehen beschrieben. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt.
Er selber wird hier als der Regen uns dargestellt. Er ist derjenige, nicht nur der Regen bringt, sondern der Regen ist.
Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Stellen wir jetzt vor, wenn jemand so für sich hier einschlägt.
Ja, ich möchte, Herr Jesus Christus, umkehre zu dir. Und nun schaue ich auf dich und nun höre ich auf dich. Wisst ihr, dass er das genau erfahren darf?
Dass sein Hervorgehen, das Hervorgehen des Herrn so sicher ist wie das Licht des Morgens.
Er wird zu dir kommen. Er wird kommen.
Und er wird selber dir seinen Segen bringen. Wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt.
Kein einziger Mensch auf dieser Erde, in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, der dies so, wie es hier steht, auch praktiziert hat, umgekehrt ist zum Herrn. Kein einziger würde heute in der Lage sein, aufzustehen und zu sagen, der Herr Jesus hat mich betrogen. Der steht hier gar nicht zu seinem Wort. Kein einziger. Sie alle werden einmal vor dem Thron Gottes stehen und werden sagen, groß und wunderbar sind deine Werke. Groß und wunderbar sind deine Werke. Aber die, die im Feuermeer, im ewigen Verderben, in der Hölle, unter dem Gericht Gottes sich befinden, werden wahrnehmen, wir sind betrogen worden. Wir sind betrogen worden. Wir haben auf Satan gehört. Sollte Gott gesagt haben. Wir haben uns betrügen lassen. Wir sind nicht zu Jesus Christus gekommen. Wir haben ihm nicht vertraut. Wir haben geglaubt, er lügt uns an. Und der Satan sagt die Wahrheit. Dabei ist es gerade ganz andersrum gewesen. ob sie wohl so denken oder weiter in ihrem Herz verfärbt sind. Meine Fantasie ist vielleicht da manchmal etwas blühend, aber mir geht es darum, dass wir für uns es verstehen, er ist der eigentliche Regenguss, den unser Herz am allermeisten braucht. Er ist es, den wir am allermeisten nötig haben. Und wenn Jesus Christus nicht da ist in meinem eigenen Leben, ist meine eigene Leben auf Wüste. Da ist nichts. Da fehlt es an Licht. Da fehlt es an Leben, an Freude, an Friede, an Hoffnung. Da ist nur Kritik, Zweifel, Angst. Das ist es, was Satan sieht in unsere Herzen. Und das ist es, was Gottes Wort allein in der Lage ist, zu bekämpfen. Versteht ihr, warum ich immer so sehr die Bibel euch aufs Herz legen möchte? Schlagt sie zu und ihr nehmt euch allen Segen. Beachtet sie nicht und ihr werdet in eurer eigenen Dürre umkommen. Aber schlagt sie auf und lest sie und sucht den Herrn Jesus Christus darin und seinen Regen. Und ihr werdet erfahren, sein Hervorgehe ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu mir kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ich habe eigentlich jetzt gar nicht mehr viel Zeit und trotzdem möchte ich noch etwas über diesen Lauf, von dem wir hier auch nun gelesen haben, sagen. Das ist schon auch noch ein Teil, wo wir kurz miteinander betrachten wollen. Schnauft einfach mal ein bisschen auf und versucht, eure Glieder zu regen. Und dann wollen wir noch mal für ein paar Minuten zumindest diesen Lauf betrachte. Den Regen, den der Herr hier gegeben hat, den haben wir nun auch uns angesehen. Aber jetzt heißt es hier, und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Warum kommt die Hand des Herrn auf den Elia? Warum rennt er vor dem Ahab her bis nach Jezreel von Karmel, also 30 Kilometer? Und warum ist er schneller als der Ahab, der ja nun auch da sein Wagen hat? Ne? Der Ahab bestieg den Wagen, kein Auto, sondern eben mit Pferde oder auch Esel, je nachdem, angezogen. Trotzdem normalerweise schneller als ein Mensch, wenn er geht oder wenn er rennt. Was ist das eigentlich? Jetzt stelle ich mir das vor. Da ist also an diesem Abend ein ganz merkwürdiger Zug. Da ist auf der einen Seite der König Ahab und alle seine Begleiter und Beschützer und er ist auf seinem Wagen und er prescht da davon, denn es wird ja bald regnen, also auf dem Weg nach Jezreel. Aber vor ihm läuft der Elia und der Elia ist schneller als der Ahab. Und der Ahab sieht immer, wenn er nach vorne schaut, den Elia. Wisst ihr, der Ahab muss an diesem Abend sagen, es ist wirklich der Gott Elias, der alles in seiner Hand hat, der mich in seiner Hand hat. Er hat den Regen gegeben. Er hat den Wettstreit gegen die Baalspriester gewonnen. Er rennt jetzt vor mir her. Der König Ahab wurde gedemütigt. Er war doch eigentlich der König. Und seine Frau hat doch den Baalskult in Israel eingeführt, die Isabel. Und an diesem Tag wurde sämtliche Baalspriester 450 getötet. Also hat doch der Elia den König Ahab angegriffen. An diesem Tag hat der Elia demonstriert, dass Gott allein der Herr ist und er allein den Regen in seiner Hand hat und nicht Baal, so wie eben die Menschen damals glaubten. Es war ja eine schreckliche Niederlage für den Ahab. Und nun sitzt er auf seinem Wagen und nun rennt dieser Elia noch vor ihm her. So quasi, ich beschütze dich. Ich allein vermag dich zu beschützen und zu bewahren. Ja, das ist die Lektion eigentlich, die Botschaft an den König Ahab gewesen. Siehst du das? Erkennst du es heute an diesem Abend, nach diesem langen Tag mit diesem schweren Kampf und allem, was geschehen ist, nimmst du es wahr, dass ich allein dich behüten kann?
Die Frage stellt heute der Herr uns, nicht der Elia vermag uns zu behüten, aber der Gott Elias. Elia, sein Name, wir haben es ja gesagt, der Herr ist Gott. Übersetzt.
Du sitzt auf deinem Wagen, du läufst auf deinem Weg, du gehst in deinem Leben voran und du musst für dich genau diese Lektion lernen. Nur einer kann mich bewahren, nur einer kann mich behüten, nur einer hält alles in seiner Hand. Das ist der Herr. Er allein ist Gott und ich bin sein Geschöpf und es ist gut für mich, ihm zu vertrauen. Es ist gut für mich, mich von ihm leiten und führen zu lassen, mich von ihm behüten zu lassen. Das ist das eine, die Demütigung für den König Ahab. Wir brauchen das auch. Im Psalm 119 sagt der Psalmist, bevor ich also gedemütigt wurde, bin ich falsch in meiner Einstellung gewesen, irrte ich mich. Aber nun, nachdem ich gedemütigt wurde von dir, bin ich auf dem richtigen Weg, sinngemäß zusammengefasst. Ihr könnt es für euch selber einmal aufschlagen. Wir brauchen diese Demütigung. Sonst sind wir wie der König Ahab und die Isabel. Wir machen unseren eigenen Gottesdienst. Wir machen unsere eigenen Wege, wir machen unsere eigenen Entschlüsse, wir gehen einfach voran und kümmern uns gar nicht darum, was der Herr möchte. Also wir brauchen diese Demütigung. Aber für den Ahab war es eben Demütigung, für den Elia war es eine Erhöhung. Eine Erhöhung, seinen Lauf, den er da machen durfte. Er geht vor dem König her. Er ist es, der an diesem Abend dem König das Geleit gibt. Er steht als Prophet, als Mann Gottes über dem König sogar. Der König gibt ihm nicht Befehle, kann ihm letztendlich nicht Befehle erteilen, als jemand, der nun quasi sein Leben in der Hand hat, sondern Gott ist es, der sein Leben in der Hand hat. Und er gibt ihm die Befehle. Und Elia hat dies diesem König praktiziert oder auch aufgezeigt, erklärt in den 3,5 Jahren. Der König hat wie wild nach ihm gesucht. Er wollte ihn töten. Aber Elia war in der Hand Gottes. Gott verbarg ihn. Und nun triumphiert er auf seinem Lauf. Nun geht er voran vor dem König her in der Kraft des Herrn und bewahrt und behütet quasi den König. Woher hat er die Kraft? Es wird ja extra erzählt. Also die Hand des Herrn kam auf ihn. Das ist etwas, was wir als Kinder Gottes auf unserem Lauf auch erfahren und erleben dürfen. Im 2. Korintherbrief heißt es einmal, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Das ist also unser Triumphzug. Mir geht es wahrscheinlich wie ganz viele von euch, dass ich sage, Herr Jesus, ich verstehe noch viel zu wenig von diesem Triumphzug. Mein Zug ist viel eher ganz häufig ein Zug, der vielleicht so ein kleines bisschen Fahrt aufgenommen hat und unterwegs auch so ab und an ein kleines bisschen schön und herrlich sein kann. Aber ganz oft sind da noch viele, 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 sagen wir mal, Pannen, Unfälle, Schwierigkeiten, Probleme. da geht es mir wie euch. Von daher brauche ich das. Ich muss das lesen. Ich muss den Elia sehen, wie er in der Kraft des Herrn vor dem König Ahab einhergeht und läuft zu Gottes Ehre. Ja? Und dann muss der Herr Jesus mir das neu zeigen in meinem Alltag, morgen, übermorgen, wenn ich auf meinem Weg vorangehen soll, dass ich mir das ganz neu aufs Herz lege, dass Herr Jesus, jetzt kannst du mir Kraft geben, dass auch mein Leben ein Triumphzug werden darf für dich. Und ich überall, wo ich hinkomme, ein Wohlgeruch für dich sein kann. So geht es ja da weiter. Also Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Das ist unser Lauf. Wir könnten auch sagen, das ist unsere Bestimmung. Das ist mit ein wichtiger Grund für unsere Errettung. Wenn wir das also so auf die Seite stelle, dann wird der Herr Jesus zu uns sagen, läufst du jetzt nur für dich selbst? Möchtest du deinen Geruch verbreiten, wenn du irgendwo hinkommst? Geht es dir darum, dass du selber und dein Name gelobt wird? Und dann erinnert er mich ganz neu daran, liebes Kind, es geht in deinem ganzen Lauf darum, dass du mein Wohlgeruch verbreitest, dass du von mir redest und mich bezeugst und in deinem Leben ich offenbar werde. Darum geht es. Das ist unser Lauf. Es ist ein königlicher, ein herrlicher Lauf, ein göttlicher Lauf. So wie der Elia vor dem König Ahab herrennt in der Kraft des Herrn, so dürfen wir auf unserem Lauf vorangehen. Vermag der Herr nicht uns auch auf diesem Lauf so voranzubringen, dass wir in seiner Kraft ihn gehen können? Was hast du in der nächsten Woche vor dir? Was steht konkret an? Jetzt versuch das doch einmal zu übertragen. Ich für mich und ihr für euch. Und versuch dir einmal vorzustellen, dass der Herr Jesus auf deinem Weg genau dieses Ziel für dich hat. Ich möchte, dass du für mich vorangehst und ich werde dich in meinem Triumph, in meinem Sieg voranführen. Und ich werde etwas tun, was du dann auch bemerken wirst. Ich werde selbst ein Zeugnis von mir ablegen. Wenn wir das auch mal so verstanden haben, dann werden wir unsere Wege auch dementsprechend erbitten. Herr Jesus, lass mein Weg einer sein, wo ich in deinem Sieg gehen kann. Ich kann nicht siegen, aber in deinem Sieg darf ich dann doch auch ja, Sieg haben. Und dann lass mein Weg einer sein, wo ich etwas von dir erzählen kann. Wo ich etwas weitergeben kann von der großen Liebe, mit der du mich liebst. Wo ich etwas weitergeben kann von der Gnade, mit der du mich begnadigt hast. Von der Wahrheit, die mein eigenes Herz erfüllt. Ist das euer Wunsch? Das ist ein herrlicher Lauf. Wenn wir so gehen, dann werden wir von der Kraft des Herrn getragen und wir vermöge voranzugehen, so wie der Elia vor dem König Ahab einherging. Wenn ihr so einen Lauf mal gemacht habt und die Kraft Gottes in eurem Leben verspürt habt, dann wird eines immer wieder geschehen. Ihr werdet Verlangen danach haben, diese Kraft und diesen Herrn ganz neu zu erfahren. Ihr habt quasi etwas geschmeckt von der Herrlichkeit Gottes. Und nun wollt ihr sie immer wieder haben, diese Herrlichkeit Gottes, diesen Herrn, dass er bei euch ist. Herr, bleibe bei uns. Habe unsere Herzen nicht gebrannt, als er mit uns redete, sagen die Emmausjünger. Herr, bleibe bei uns. Ja, das ist die Reaktion derer, die diesen Lauf schon erlebt haben, die schon mit dem Herrn Jesus vorangezogen sind und in diesem Sieg nun auch schon gelebt haben. Sie wollen bei diesem Herrn bleiben und weiter von ihm im Triumphzug vorangeführt werden und weiter ihn auch und sein Wohlgeruch offenbaren. Möge der Herr uns helfen, dass wir genau diesen Wunsch haben. Es gibt nur einen göttlichen Lauf. Kennt ihr die Geschichte? Ich glaube, der Film hieß Die Stunde des Siegers von dem 400- und 200-Meter-Läufer in England. Wie hieß er noch? Wisst ihr noch den Namen? Eric Little, ja genau. Eric Little. Und nun hatte er, es waren glaube ich Olympische Spiele sogar, wenn ich mich nicht täusche, die Chance, in seinem Lauf, wo er Favorit war, zu gewinnen. Aber der Endlauf war an einem Sonntag. Es war der Tag des Herrn und er sagte, nein, an diesem Tag laufe ich nicht. Und hat darauf verzichtet. Und ich meine, wenn ich es recht im Kopf habe, ist er dann die 400 Meter gelaufen. Da war der Endlauf, meine ich, dann unter der Woche und hat die auch gewonnen. Aber er wollte seinen Lauf zu Ehre Gottes laufen. Später wurde er Missionar. Ach, er hat es erkannt, was hilft mir die ganze Welt und die Ehre, was ich in dieser Welt bekomme, wenn mein Herr mich nicht ehren kann und ich ihn nicht vor Augen habe und seine Herrlichkeit. Ach, dass wir das in gleicher Weise tun könnten, ihn vor Augen habe, seine Herrlichkeit und für ihn laufe in diesem göttlichen Lauf. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und gemeinsam beten. Ja, Herr, es gibt nur einen göttlichen Lauf. Es gibt nur einen Weg und der bist du selbst. Nur ein Leben und das bist du selbst. Es gibt nur eine Wahrheit und das bist nur du selbst. O Herr, mit dir zu leben, das ist Leben. Mit dir zu gehen, das ist ein göttlicher Lauf. Und die Hand des Herrn wird uns dann auch ergreifen. Und wir dürfen von Sieg zu Sieg gehen. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet diese Welt. Herrlich ist es aus dir, Herr, geboren zu sein und durch deine Gnade und Kraft auch vorangehen zu dürfen und bewahrt zu werden und zu laufen, bis wir das Ziel erreicht haben. So sagt es der Paulus, dass er das Ziel vor Augen hat und auf dieses Ziel zuläuft. Er hat es noch nicht ergriffen, aber er wurde von dir ergriffen. O Herr, ergreife uns in der neuen Woche, geh uns voran und zieh uns dir hinterher, dass wir ein rechter Lauf zu deiner Ehre laufen können. Amen.